Bremen 2 Gesprächszeit.
Unsere Welt, die steht Kopf seit einiger Zeit, denn die ist gar nicht so sicher, wie wir vielleicht oft gedacht haben. Plötzlich ist sie da, die Angst vor dem Ungewissen, aber natürlich auch ganz existenzielle Ängste, zum Beispiel vor einem Jobverlust. Alles ausgelöst durch ein Virus, das irgendwie im Dezember in China aufgetaucht war oder besser gesagt Aufmerksamkeit bekam. Ein Erreger, der mittlerweile die ganze Welt getroffen hat und zeitweise unser öffentliches Leben zum Stillstand gebracht hat. Wie können wir mit all diesen Veränderungen, die gerade passieren und garantiert auch in der Zukunft noch kommen werden, umgehen? Was macht Corona mit der Gesellschaft? Warum ist das gemeinschaftliche Gefühl jetzt wichtiger denn je? Und wie umgehen mit Verschwörungstheorien? Und inwiefern bedeutet Meinungsfreiheit nicht gleich Handlungsfreiheit? Das sind einige wenige Fragen, die ich jetzt mit Dr. Jan Kalbitzer besprechen möchte. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er leitet die Stressambulanz der Oberberg-Tagesklinik Kurfürstendamm in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Kalbitzer.
Guten Tag.
Sie sehen, ich habe sehr, sehr viele Fragen. Wie ist denn das zurzeit bei Ihren Patienten? Also wie sieht das da aus? Dreht sich da auch alles oder vieles eben um diese Corona-Pandemie oder gibt es da auch noch ein paar andere Themen?
Am Anfang der Corona-Krise war das bei ganz vielen meiner Patienten Thema, aber man muss sagen, genauso wie im Alltag jetzt vieles langsam wieder zur Routine zurückkehrt, ist es bei meinen Patienten auch so. Also die meisten haben sich irgendwie damit arrangiert. Und ich muss sagen, das finde ich als Psychiater auch immer wieder faszinierend, das macht meinen Beruf auch so wertvoll, dass Menschen sich so unglaublich gut an neue Situationen anpassen und das Positive darin finden können.
Ja, und auch mehr zum Thema Corona und auch zu all den Ängsten, die da möglicherweise aufkommen können. Gleich hier in der Gesprächszeit bei Bremen 2 zu Gast ist Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Mein Name ist Britta Lohmer. Schönen guten Abend. Und zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2 ist Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Buchautor und Kolumnist für Spiegel Leben. Hier erklärt er regelmäßig, wie wir während der Corona-Krise mit zum Beispiel Stress, Angst und Streit umgehen können. Herr Kalbitzer, wir erleben ja gerade sehr, sehr viele Lockerungen, aber ein Ende der Pandemie und der Gefahr durch das Virus ist ja noch lange nicht in Sicht, erst wenn ein Impfstoff gefunden wurde. Wir sehen uns aber alle ganz, ganz doll nach Normalität. Wie können wir in dieser nie dagewesenen Situation jetzt durchhalten, eben nicht einknicken, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen?
Ich glaube, es geht am besten, indem man die ganz große Chance genau dieser Krise erkennt. Ich habe eine ganz tolle Kolumne gelesen in der Süddeutschen Zeitung vor kurzem. Da schrieb ein österreichischer Autor, dass wir immer wieder von Zeiten wie diesen sprechen, wenn irgendwas Besonderes passiert. Und dass nach diesen Zeiten wie diesen alles anders werden würde und wir zu neuer Einsicht kommen. Und dass das meistens aber nicht der Fall war, diese Einsicht und Veränderung. Ich glaube, dass das in der Corona-Krise anders sein wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir Menschen verändern uns nicht gerne. Wir sind totale Gewohnheitstiere und behalten unsere Gewohnheiten eigentlich immer bei. Und die Überlegung, jetzt ganz aus der Gewohnheit heraus in eine andere Gewohnheit zu wechseln und zum Beispiel jeden Morgen Sport zu machen und dann ein schönes Obstfrühstück zu essen, bevor die Familie wach ist und dann freundlich, fröhlich die Kinder zu begrüßen, das klappt einfach nicht, weil wir dann jeden Morgen wieder eine enorme Disziplin aufbringen müssten, unsere eingeschliffenen Gewohnheiten zu ändern. So, aber die Corona-Krise durch diese ganzen Sachen, die sie an Herausforderungen für uns bietet, zwingt uns, Gewohnheiten zu verändern. Also unsere Gewohnheiten, die wir immer schon hatten, werden massiv unterbrochen. Und darin besteht eine ganz große Chance, weil wir jetzt neue Gewohnheiten ausbilden können. Und ich glaube, das zu begreifen ist wichtig. Es wird nie wieder diese Normalität geben, die es vorher gab. Das ist vorbei. Das ist für immer vorbei. Es gibt überhaupt keine Chance. Also diese falsche Hoffnung, in einem Jahr kommt der Impfstoff und dann ist wieder alles normal. Das ist völliger Unsinn. Das ist eine absolute Illusion und das ist gut so. Denn nach dieser Krise werden wir anders sein. Und wir haben jetzt die Chance, das zu gestalten, indem wir jetzt neue Gewohnheiten entwickeln, weil wir gerade teilweise in so einem Gewohnheitsvakuum sind. Also wenn ich im Homeoffice sitze und mich frei entscheiden kann, wann ich zum Beispiel dusche, dann kann ich ja auch entscheiden, ich frühstücke morgens ein bisschen, dusche dann zum Beispiel noch nicht, weil ich nicht ins Büro muss, sondern gehe dann nach der ersten Arbeitseinheit eine Runde laufen, dusche mich dann vor Mittagessen und esse dann Mittag und treffe mich dann vielleicht mit jemandem auf Distanz. Also die ganz große Chance, Gewohnheitsänderungen. Und deswegen ist diese Krise so eine große Chance. Wir müssen einfach nur die Hoffnung aufgeben, dass in einem Jahr ein Impfstoff kommt und alles wieder normal wird, das wird so nicht passieren.
Und das motiviert uns auch zum Durchhalten. Wie kommt das eigentlich, dass auf der einen Seite sehr viele Menschen sehr motiviert sind, sich eben an diese ganzen vorgegebenen Kontaktbeschränkungen zu halten und das auch gerne für die Gemeinschaft tun und andere fahren eine totale Ego-Tour, also treffen sich weiter mit anderen, halten keinen Abstand. Also wie kommt denn das?
Da spielen verschiedene Punkte mit rein. Das eine ist, dass einigen Menschen die Regeln jetzt viel mehr entgegenkommen als anderen. Ich habe ganz unterschiedliche Patienten und einige sagen, dass es ihnen jetzt so gut geht wie noch nie, weil viele soziale Verpflichtungen zum Beispiel wegfallen, die man vorher so hatte, wo man sich verpflichtet gefühlt hat und dass viel mehr nach dem eigenen Rhythmus gelebt werden kann. Es gibt auch andere, die das total belastet, aber es gibt immer wieder auch Patienten, die sagen, dass sie davon profitieren. Und Menschen, denen die Krise eher entgegenkommt, sowohl zum Beispiel vom Verhalten her, aber auch vielleicht finanziell. Also es gibt ja auch Menschen, die von der Krise durchaus profitieren. Und damit meine ich jetzt nicht nur Leute, die Masken verkaufen, sondern auch Leute in anderen Berufen. Also zum Beispiel Psychiater wie ich, wir haben so viel zu tun wie noch nie zurzeit. Wobei das vorher auch schon so war. Das heißt, wenn man also vernünftiges Geld verdient und einem die einschränkenden Maßnahmen eigentlich eher entgegenkommen, dann fällt einem das natürlich viel leichter als Menschen, die zum Beispiel gerade davor stehen, dass ihre Existenz massiv bedroht ist und denen das vielleicht viel mehr bedeutet, jetzt Freunde zu treffen auf Abstand, um sich abzulenken. Also wenn jemand das Gefühl hat, sein Leben steht vor dem Aus, weil die Corona-Krise dazu geführt hat, dass das Unternehmen, was jahrelang aufgebaut wurde, eine künstlerische Existenz, an der man, wo man sich ganz lange entwickelt hat, plötzlich vor dem Aus steht, dann ist es natürlich viel schwieriger, alleine zu Hause zu sitzen, als wenn man die ganze Zeit was zu tun hat. Und das Gleiche gilt auch für Paare zum Beispiel. Also es gibt ja Paare, die haben ganz früh ihren Kindern, obwohl das nicht erlaubt war, trotzdem erlaubt, mit anderen Kindern zu spielen und innerhalb von Häusern zum Beispiel Gemeinschaften gebildet mit den Kindern, als das noch nicht offiziell so geregelt war. Und da gibt es ganz unterschiedliche Motive. Also es gibt Eltern von Einzelkindern, für die das viel relevanter ist, dass ihr Kind Austausch mit anderen Kindern hat. Oder es gibt Paare, die haben einfach eine so furchtbare Ehe, die verbittert sind und nur miteinander streiten, wo es viel mehr Gründe gibt, die Kinder auch mal zu den Nachbarn zu schicken, dass sie nicht die ganze Zeit bei einem zu Hause sind. Also das muss man immer bedenken, wenn man darüber urteilt, warum andere sich vielleicht weniger gerade an die Regeln halten. Aber natürlich ist es auch so, dass es Menschen gibt, die, obwohl es ihnen schwerfällt, sich an die Regeln halten und die das einfach tun, weil sie davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, sich an die Regeln der Gemeinschaft zu halten, weil sie eine Grundüberzeugung haben, dass sie Teil von etwas sind, was größer ist als sie selbst.
Ist es
vielleicht, das finde ich auch ganz wichtig.
Ja, ist es vielleicht auch das, dass wir an dieser Krise lernen müssen, das alles auszuhalten, eben auch, dass viele Menschen sich nicht so verhalten, wie ich es vielleicht für richtig halte?
Das ist sicher ein Teil von dem, was wir aushalten lernen müssen. Zwei Punkte dazu. Also es gibt ganz spannende Studien dazu, dass wir eigentlich überhaupt nicht pragmatisch oder rational denken können als Menschen, sondern dass wir uns eigentlich eher nachher rational das zurechtlegen, was wir vorher intuitiv schon richtig finden. Und dass das rationale Diskutieren danach eigentlich eher so einem kleinen Machtkampf dient, um das, was man richtig findet, nachher dann auch in der Überzeugung anderen gegenüber umzusetzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist, dass das Korrigieren des Fehlverhaltens anderer nicht hilft. Es gab eine Reihe von Studien früher, die immer gezeigt haben, wenn man eine Gruppe hat und jemand benimmt sich daneben, also typischerweise in Deutschland der Radfahrer auf dem Fußweg, wo dann jemand ruft, das hier ist aber ein Fußweg, also das Fehlverhalten korrigiert. In früheren Studien sah es immer so aus, als ob diese Korrektur von Fehlverhalten dazu beiträgt, dass die Gemeinschaft solidarischer wird. Das stimmt aber nicht. Die Studien waren falsch angelegt. Und wenn man nämlich zulässt, dass sich diejenigen, die korrigiert werden, rächen dafür, dass sie korrigiert werden oder nachher so ein Rachefaul verüben, dann hilft Korrigieren gar nicht. Das heißt, erstens ist es so, dass ich mir wahrscheinlich meine Argumente im Kopf für das zurechtlege, was ich eh intuitiv schon richtig finde und gar nicht so rational bin. Und zweitens, wenn ich den Nachbar korrigiere, indem ich ihm sage, guck mal, du bist doch irrational, dann bringt das auch gar nichts. Also das Ganze ist relativ nutzlos, zu versuchen, Nachbarn oder andere Leute in ihrem Verhalten zu korrigieren. Das Einzige, was hilft, ist entweder mit nahen Menschen darüber zu diskutieren und zu versuchen, sich gegenseitig Verständnis entgegenzubringen, dass der andere also merkt, warum ich meine Motive vertrete Und der zweite Teil sind Gesetze. Aber alles dazwischen halte ich für relativ aussichtslos.
Und vielleicht viel atmen. Das mache ich gerade ganz oft. Das alles sagt Jan Kalwitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hier in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Und der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Buchautor und Kolumnist Jan Kalwitzer ist mein Gast hier in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Seit einigen Wochen beherrscht fast nur noch ein Thema die Nachrichten und es gibt eigentlich kaum einen Lebensbereich, den das Coronavirus nicht berührt. Verständlich, dass auch da große Angst aufkommen kann. Herr Kalwitzer, Sie leiten ja die Stressambulanz der Oberberg Tagesklinik in Berlin. Erstens, können Sie gerade richtig gut therapieren und zweitens, haben sich die Ängste Ihrer Patientinnen und Patienten verstärkt durch Corona oder verändert?
Also, sie haben sich verändert. Gerade Menschen mit vielen Ängsten mir momentan immer wieder sagen, dass es ihnen besser geht durch die Krise, weil sie zum Beispiel ihren sozialen Ängsten nicht mehr so häufig ausgesetzt sind. Gleichzeitig ist natürlich in der Krise auch ein starker Kontrollverlust drin. Man weiß überhaupt nicht, was da auf einen zukommt. Vieles ist ungewiss und das verunsichert natürlich schon viele Menschen. Wobei mir auffällt, dass die meisten Menschen, die zu mir kommen, gar nicht so sehr sich um ihr eigenes Leben, ihr eigenes Dasein Sorgen machen, sondern eher um das große Ganze. Was macht diese große Krise mit uns als Gesellschaft und auch mit der Weltgesellschaft? Was passiert da mit uns? Und das finde ich einerseits einen tröstlichen Gedanken, dass also selbst Menschen, die eigentlich gerade auch vor persönlichen Bedrohungen stehen oder auf ihre Kontakte verzichten müssen, vielleicht auch Verluste hatten, dass die gar nicht primär nur an sich selbst denken, sondern an die Gemeinschaft. Und andererseits sehe ich das natürlich auch. Ich sehe auch manchmal mit Sorge, wie sich unsere Gemeinschaft so entwickelt und was da gerade passiert. Aber ich muss auch sagen, wir diskutieren momentan viel über Fakten. Mhm. Aber Fakten sind neutral. Fakten bewerten gar nichts. Also wir laden natürlich die Fakten auf, diesen R-Wert, der lange in aller Munde war, oder die Neuinfektion innerhalb von 7 Tagen, 100.000 Einwohner. Das sind jetzt so Daten, über die alle diskutieren. Aber letztlich leben wir nicht entsprechend von Daten, sondern entsprechend der Wertung, die wir vornehmen. Wir bewerten diese Daten und wir schätzen sie ein. Und ganz wichtig für diese Bewertung und auch unser Verständnis von Daten ist die Geschichte, die wir uns erzählen. Die Geschichte, die wir uns von uns als Gesellschaft erzählen, die Geschichte, die wir uns von dieser Bedrohung erzählen. Und ich hatte das beim Thema Digitalisierung ganz oft. Ich bin in Lesungen, als ich mit meinem ersten Buch Digitale Paranoia, bin ich durch die Buchläden gezogen und habe Lesungen gegeben. Und in dem Buch habe ich eigentlich geschrieben, dass man gar nicht weiß, was mit dem Internet auf uns zukommt. Man kann das gar nicht beurteilen und die Menschen ändern sich ständig, das Internet ändert sich ständig und wir passen uns auch an. Und dass es darum geht, das eher so ein bisschen auszuprobieren. Und dann gab es immer wieder diese Besucher der Lesung, die sich aufgeregt haben über Jugendliche, die morgens an der Bushaltestelle sitzen, auf ihr Smartphone starren und da Spiele spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber regen Sie sich eigentlich auch auf über diese vierspurige Straße vor Ihrer Nase, auf der gerade ganz viele Autos stehen und Ihnen Abgase ins Gesicht blasen. Und das hatten die meistens gar nicht im Blick. Das heißt, die Geschichte, die wir uns selbst erzählen von dem, was da gerade passiert, Narrativ nennen wir das in der Psychotherapie auch gerne, die spielt eine ganz elementare Rolle, weil ich es viel empörender finde, dass da gerade Hunderte, Tausende von Autos diesen Jugendlichen Abgase ins Gesicht pusten, als dass ein Jugendlicher oder mehrere Jugendliche da mit einem Smartphone sitzen und irgendein kleines Spiel spielen. Deswegen ist der Blick ganz wichtig. Und deswegen, gerade jetzt auch in Bezug auf die Demonstrationen, die stattfinden gegen die Corona-Maßnahmen, finde ich es enorm wichtig, welche Geschichte wir uns dazu erzählen und welche auch in den Medien erzählt wird. Also erzählen wir uns die Geschichte, unsere Gesellschaft ist wieder von Spaltung bedroht durch Verrückte, oder erzählen wir uns die Geschichte, wir sind eine starke Gesellschaft, die Vielfalt aushalten kann und auch manchmal Meinungen, auch vielleicht Meinungen, die wir für wirr halten, die uns vielleicht auch Sorgen machen, aber die trotzdem auch Platz haben in unserer Gesellschaft und wir halten das aus, weil wir stark sind. Und die Frage, welche der beiden Geschichten wir uns da erzählen, hat einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie wir am Ende mit dieser Krise umgehen werden. Auch darauf, wie viele Menschen Angst haben, wie viele Menschen Depressionen entwickeln. Und damit schlage ich jetzt den Bogen zurück zu der Anfangsfrage. In dieser Stressambulanz merke ich, dass die Geschichte, die ein Mensch sich von der Krise erzählt, die Geschichte auch, an der wir dann gemeinsam arbeiten, spielt eine elementare Rolle dafür, wie stressig oder belastend man das empfindet.
Helmut Schmidt, der hat mal gesagt, in der Krise zeigt sich das wahre Gesicht. Würden Sie ihm dazu stimmen, auch jetzt mit Ihren Erfahrungen, auch mit den Patienten?
Das ist teilweise sicher richtig. Also unter dem enormen Druck wird schon sichtbar, wer wie reagiert in dieser schweren Krise. Also wer ist solidarisch und wer denkt nur an sich selbst? Aber auch da finde ich wieder ganz wichtig, dass man nicht unterschätzen darf, wie sich Menschen auch im Verlauf entwickeln. Wir haben so ein statisches Menschenbild. Und ich habe zu denen gehört, die früher so mit 16, 17, 18 gegen die Castor-Transporter demonstriert haben. Also es waren Behälter, in denen so aufbereiteter radioaktiver Müll durch Deutschland transportiert wurde zu einem Zwischenlager. Und damals gab es eine Situation, da hat einer dieser Castor-Transporter so ein bisschen Radioaktivität abgestrahlt. Den haben vor allem die Polizisten abgekriegt, die da nebenbei aufgepasst haben, aber natürlich auch ein bisschen die Demonstranten. Und es gab eine Umweltministerin damals, eine relativ junge Umweltministerin, die gesagt hat, beim Backen geht auch mal was daneben. Und über die habe ich mich total aufgeregt, weil sie Physikerin, promovierte Physikerin ist. Und diese damalige Umweltministerin war Angela Merkel. Und ich hätte der niemals zugetraut, so eine gelassene Krisenkanzlerin zu werden, wie sie das jetzt ist. Also wir müssen den Menschen auch zugestehen, dass sie sich entwickeln. Das heißt, jemand, der am Anfang der Krise vielleicht total durchgedreht ist und andere beschimpft hat oder wütend geworden ist und überfordert war, wird vielleicht im Verlauf der Krise jemand, der erst seine Stärken zeigt und in dessen Temperament vielleicht auch eine Kraft liegt, die anderen helfen kann. Oder andersrum, die Leute, die jetzt risikofreudig sind, also junge Leute, die im Park zusammen grillen und zusammen feiern, das sind vielleicht genau die, die dann auch sich freiwillig melden, um auszuhelfen in Krankenhäusern, in Pflegeheimen oder auch in Supermärkten, um da systemrelevante Arbeiten zu machen, weil sie halt eben auch ein bisschen risikofreudiger aber sind und dann auch einen Mundschutz aufzusetzen. Ja. Das wissen wir vorher nicht.
Aber wie schafft man es genau bei den Menschen, gerade denen jetzt zu zeigen, bitte, bitte denkt an die Gemeinschaft und das große Ganze und bitte denkt auch vielleicht ein Stück weit vom Ende her?
Wir sind halt eine vielfältige Gemeinschaft und es gibt Menschen, die denken eher kurz und es gibt Menschen, die denken eher lang und nur wenn die gemeinsam zusammendenken, dann können wir sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft erfolgreich sein. Deswegen bin ich so ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, die Leute, die sich jetzt gerade daneben benehmen, so wie wir das sehen, so stark zu verurteilen, weil ich nicht genau weiß, wie ich als jemand, der immer ganz ewig in die Zukunft denkt, sich vielleicht übermorgen verhalten wird. Ich glaube, das Beste ist, dass man mit denjenigen, die man persönlich kennt, direkt spricht. Das ist der beste Weg. Und ich glaube, darüber hinaus ist es schwer, sich ein Urteil zu bilden. Zum Beispiel, wenn ich durch den Park gehe und auf der Wiese eine Gruppe sehe und dahin gehe und die anspreche, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich besonders viel bewirken kann. Es ist wahrscheinlich eher, dass ich eine Trotzreaktion auslöse. Und damit hilft es der Gemeinschaft nicht, es hilft denen nicht und es hilft mir auch nicht. Deswegen, das Wichtigste ist immer im persönlichen Umfeld diskutieren und gucken, ob man Menschen, die einem Nasen beeinflussen kann. Und vielleicht versteht man auch besser, warum die dann bestimmte Sachen machen.
Das sagt Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und dass auch ihn die Angst treffen kann, also ein Mann vom Fach. Und dass das ganze Leben auf den Kopf stellen kann, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik. Jan Kalbitzer ist mein Gast hier in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er leitet die Stressambulanz der Oberberg-Tagesklinik in Berlin. Bei ihm gab es vor ein paar Jahren einen Tag, da kam, das kann man so sagen, alles anders als geplant. Eigentlich lief alles bestens. Er war erfolgreicher Arzt, nach einem mindestens genauso erfolgreichen Studium. Er hatte gerade eine Familie gegründet. Der erste Buchvertrag war unter Dach und Fach. Und dann war da plötzlich diese Angst vor dem Tod. Herr Kalbitzer, was genau ist da an diesem Tag in einem Hotelzimmer in München passiert?
Also das Erste war, dass ich mich aufs Bett gelegt habe. Also ich war zum ersten Mal so richtig draußen. Ich war lange in Elternzeit, habe mich viel gekümmert, bin dann wieder eingestiegen in die Forschung und dann bin ich da zu meinem Verlag nach München gefahren. Das war fast wie so meine erste Reise raus aus meiner Arbeit, meinem Familienumfeld. Und dann kam ich im Hotel an und es war so ein früher, warmer Frühlingstag mit Vogelzwitschern und ich habe mich aufs Bett gelegt und hatte so das Gefühl, nach hinten wegzustürzen in so ein unendlichen Raum rein. Und dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und es hörte auf, aber irgendwie wusste ich, ich muss dem weiter folgen, habe die Augen wieder zugemacht und mich weiter fallen lassen. Und irgendwann war das dann vorbei und dann habe ich mich ganz seltsam gefühlt, so als ob ich so ein bisschen außerhalb meiner selbst stehe. Und das war erstmal kein unangenehmes Gefühl, aber dann bin ich essen gegangen später und auf dem Weg nach Hause habe ich mir dann doch Sorgen gemacht und dachte, oh Gott, habe ich jetzt hier irgendeine Krankheit oder sowas? Und dann habe ich meinen Puls gefühlt und dann, wie das so ist, wenn man sich Sorgen macht und seinen Puls fühlt, wir nennen das Biofeedback, das heißt, man beeinflusst seinen Körper quasi in so einer Schleife selbst. Ich habe meinen Puls gefühlt, habe mir Sorgen gemacht, dann wurde er natürlich schneller. Dann merkte ich, mein Puls ist schneller, habe mir noch mehr Sorgen gemacht und wäre fast in so eine Panikattacke reingeraten, weil mein Puls immer schneller wurde. Und damit fing das eigentlich an, dass ich dann so darüber nachgedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt eine Krankheit habe und wenn das irgendwie tödlich sein könnte und wie sind die Rentenansprüche meiner Frau und wie ist meine Familie versorgt. Und dann habe ich angefangen, über den Tod nachzudenken. Und das war eigentlich noch nicht so schlimm, aber dann habe ich gesagt, ich finde das interessant, was da zu mir kam. Was war das eigentlich? Ich gehe dem mal nach und schreibe darüber. Und dann mit diesem der Angst nachgehen kam immer mehr Angst. Und irgendwann wurde das sehr viel. Und ich hatte richtig Angst zu sterben. Und mein Glück war, dass ich es zu einem Projekt gemacht habe. Das ist übrigens auch das, was ich allen Menschen rate, die sich mit Ängsten auseinandersetzen wollen, ein Projekt draus machen, sich jemanden suchen, der einen begleitet. Und dann bin ich ungefähr 1,5, 2 Jahre dieser Angst zu sterben nachgegangen. Zwischendurch war es echt schlimm. Und habe für mich gemerkt, dass diese Angst vor dem Tod dazu führen kann, dass man sich viel bewusster wird, wie man eigentlich leben will. Weil die Angst vor dem Tod bedeutet ja, dass man Angst hat, dass dieses Geschenk irgendwann vorbei ist, was man da hat, dass man bewusst in dieser Welt lebt. Und dadurch wurde für mich viel klarer, was ich im Leben eigentlich möchte.
Sie sind ja selber vom Fach. Gab es da den Moment, dass Sie gedacht haben, wie kann das ausgerechnet mir passieren?
Ah nee, ich habe diese Grenze eigentlich nie so gezogen. Also man macht immer so ein bisschen Witzchen, dass Psychiater selber so ein bisschen schräg sind. Und das stimmt auch. Also wir wählen natürlich dieses Fach, weil wir auch ein Eigeninteresse daran haben. Es gibt nur unterschiedliche Typen, die einen gestehen sich das ein und die anderen nicht. Und ich finde wichtig, dass man sich das eingesteht, dass man also sagt, man muss sich seiner eigenen Krisen bewusst sein, um anderen Menschen helfen zu können. Ich glaube, die wichtigste Fähigkeit als Therapeut ist nicht unbedingt die perfekte Technik in der Psychotherapie. Die Techniken, das gibt ohnehin riesige Schulenstreits, welche am besten helfen. Sondern das Wichtigste ist, dass man existenzielle Ängste halten kann in sich selbst, und dadurch auch die Ängste anderer. Ich hatte das viel mit Geflüchteten, die hierher gekommen sind und einen unklaren Status hatten, Angst hatten, sie werden abgeschoben in Ländern, in denen sie gefoltert wurden. Und mit denen zusammen ihre Ängste auszuhalten und das nicht irgendwie verdrängen zu müssen, sondern in dem Raum, wo ich bin, deren Angst zu spüren und Mitgefühl zu haben und es mit ihnen zusammen zu halten, das war das Wichtigste. Da ging es gar nicht so sehr nur um Technik. Und in der Alltagspsychotherapie ist das auch ein ganz wichtiger Teil. Das habe ich da relativ gut gelernt.
Und wie war das bei Ihnen? Sind Sie dann auch zu Kollegen gegangen und haben sich auch quasi auf die Couch gelegt?
Oh ja. Ich habe erst mit Freunden und Kollegen gesprochen, die mir ganz unterschiedliche Tipps gegeben haben. Und da habe ich auch mal gemerkt, wie sich das anfühlt, wenn einer einen mit so einem Psychotherapeutenblick anguckt. Daraufhin habe ich auch meine Technik geändert. Ich dachte, oh Gott, nee, so möchte ich aber nie angeguckt werden. Dieses so leicht besorgt und gleichzeitig einfühlsam. Da dachte ich, nee, also ich muss irgendwie anders gucken bei meinen Patienten, aber das geht nicht. Und dann war ich auch bei relativ bekannten Kollegen, also dem Schriftsteller Irvin Yalom, der ja auch Psychoanalytiker und Psychiater ist. Bei dem war ich in Behandlung, was ganz interessant war, weil der mir Videotherapie vorgeschlagen hat. Ich dachte erst, oh nee, aber weil er so viel älter war, wollte ich jetzt nicht irgendwie der Zweifler an der Technik sein. Ich war bei der Analytikerin Eva Jeggi und das hat mir auch viel geholfen, aber weil ich eh so ein verkopfter Typ bin, muss ich sagen, das, was mir am meisten geholfen hat, waren eher eine Osteopathin. Ich glaube überhaupt nicht an Osteopathie. Ich finde das wissenschaftlich fragwürdig, aber die hat mich an irgendeinem Herzpunkt berührt und ich musste tierisch weinen. Und mein Samba-Lehrer, mit dem ich Tanzschritte geübt habe, der hat mir auch sehr weitergeholfen. Also eher so körperbezogene Sachen, was auch daran liegt, dass ich einfach schon so wahnsinnig verkopft war, dass ich da auch nicht so gut weitergekommen bin.
Und ich habe auch gelesen, ein Gläschen Zitronenwasser hat geholfen.
Das war in der kardiologischen Praxis. Also jeder hat so seine eigenen Symptome. Und ich bin sehr dafür, Symptome dann auch als Kompass zu nutzen. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war ich in der kardiologischen Praxis und habe mich da untersuchen lassen. Und da war eine Krankenschwester. Und es fiel mir so schwer, Hilfe anzunehmen die ganze Zeit. Ich wollte die Kontrolle bewahren. Und die brachte mir dann ein Glas Wasser mit Zitrone drin. Und das hat mich so wahnsinnig gerührt, weil es einfach so fürsorglich war. Also es war alles irgendwie Diagnostik, die so lief und die Herzschläge wurden aufgezeichnet, alles sehr technisch. Und dann brachte die mir ein Glas Wasser mit Zitrone. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich kann mein Leben nicht alleine kontrollieren. Das Leben funktioniert nur, wenn man auch akzeptiert, dass man an manchen Stellen die Kontrolle aufgeben muss und Hilfe annehmen muss. Und das gilt nicht nur für Krankheiten, das gilt in jedem Alltag. Man kann das Leben nicht kontrollieren. Vieles ist Schicksal und vieles braucht die Gemeinschaft. Und den Schritt habe ich in dem Moment vollzogen.
Und kann Angst nicht auch was richtig Schönes sein, als ein Geschenk? Leben Sie jetzt ein anderes Leben heute, vielleicht ein bewussteres?
Also in den Momenten, wo die Angst mich nur so kitzelt und immer mal wieder daran erinnert, was wirklich wichtig ist, lebe ich ein gutes Leben. Wenn ich vergesse, ihr zuzuhören und ein bisschen zu viel arbeite und ein bisschen zu viel in die falsche Richtung laufe und im Anfang der Corona-Zeit war das auch so, dass ich sehr viel gearbeitet habe und noch ein neues Buch angefangen habe und alle möglichen Dinge getan habe, dann wird sie manchmal wieder stärker, um mich zu erinnern. Und das kann aber auch durchaus unangenehm sein. Und deswegen noch ein Rat: Wenn man keine Angst hat vor dem Tod, muss man sich auch nicht damit auseinandersetzen. Wenn sie kommt, ist es gut, dann kann man sie nutzen. Aber man muss sich auch nicht mit allem auseinandersetzen und jedem nachgehen. Wenn es einem gut geht, ist das auch wunderbar so.
Tanzen Sie eigentlich noch Samba?
Ich tanze auch manchmal noch Samba. Das war mein Hauptsport jetzt, als wir gar nicht rausgegangen sind. Wir hatten einige Verdachtsfälle in der Praxis, was Corona anging, und haben dann 2,5 Wochen Quarantäne gemacht. Und in der Zeit habe ich ganz viel zu Hause getanzt mit der Familie. Das war ganz wunderbar und da waren auch durchaus ein paar Samba-Schritte dabei, aber nichts, was man vorzeigen könnte.
Ja, und mehr zum Thema auch Todesangst kann man übrigens in dem Buch Das Geschenk der Sterblichkeit lesen, geschrieben von Jan Kalbitzer, meinem Gast hier in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Und Jan Kalbitzer ist mein Gast hier bei Bremen 2 in der Gesprächszeit. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er schreibt auch Bücher und eine Kolumne für Spiegel Leben. Herr Kalbitzer, jetzt gerade erleben wir ja vermehrt Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in vielen großen deutschen Städten. Hier kommen zum Teil tausende Menschen zusammen. Die Proteste werden gerade unterwandert von rechts und auch im Netz wird viel protestiert. Und es gehen auch viele Verschwörungstheorien um. Ich nenne mal einige wenige: Bill Gates, weil er die Menschheit reduzieren. Allen soll ein Chip eingesetzt werden. Es wird dort von Zwangsimpfungen gesprochen und selbsternannte Experten verunsichern im Internet durch falsche Informationen. Und hier wird auch gesagt, das Coronavirus sei nur ein Vorwand, um die Grundrechte dauerhaft einzuschränken. Warum machen solche Krisen so anfällig für Verschwörungstheorien? Das ist ja eigentlich nichts Neues.
Also Menschen haben immer das Bedürfnis, sich die Welt zu erklären, sodass sie für sie fassbar wird und Sinn macht. Zu den wichtigsten Faktoren der psychischen Widerstandskraft gehört nämlich genau das, dass wir einen Sinn in den Dingen sehen, dass wir das Gefühl haben, sie begreifen zu können und dass wir das Gefühl haben, etwas tun zu können, was wirksam ist. Und wenn so eine umfassende, schwere Krise dazu führt, dass ich die Welt nicht mehr begreife oder auch Angst habe, nicht mehr so handeln zu können, dass ich Einfluss nehmen kann auf das direkte Umfeld in meinem Leben, kann sich das sehr, sehr bedrohlich anfühlen. Und das kann dazu führen, dass Menschen dann auf alternative Geschichten ausweichen, die für sie mehr Sinn zu machen scheinen und auch besser beeinflussbar scheinen. Also wenn man so eine Verschwörungstheorie-Geschichte am Laufen hat und sieht, da draußen sind noch ganz viele andere, das bringt einem ja ganz viel. Also man hat, also zum einen ist das Wichtige an einer Verschwörungstheorie, dass man über ein Spezialwissen verfügt. Man hat plötzlich ein Wissen, mit dem man Experten, die sich jahrzehntelang in Laboren nerdhaft damit auseinandergesetzt haben, das Wasser reichen kann, weil man auch was weiß, was die vielleicht nicht wissen. Und deswegen ist es auch so schwierig zu versuchen, solchen Menschen mit rationalen Argumenten beizukommen, weil das ja häufig eine Flucht ist vor einer Realität, die einem unverständlich und überfordernd erscheint. Und die einen vielleicht auch so ein bisschen kränkt. Und das ist ja auch was Beschämendes. Und dann fühlt man sich in der Parallelrealität plötzlich total überlegen. Und so jemandem zu sagen, komm doch bitte zurück in die Gemeinschaftsrealität, du irrst dich nämlich, ist vor dem Hintergrund total nutzlos, weil man den damit gar nicht zurück überzeugen kann. Ich würde eher an einem anderen Punkt ansetzen. Ich glaube, dass es ein unheimlicher Kick ist, wenn man dann also mit Leuten, die alle der gleichen Meinung sind, grölend durch die Straßen läuft, ein totales Gemeinschaftsgefühl, man ist sich viel näher, als man das seit Wochen war, spürt diese körperliche Nähe und dann geht man auf Polizisten zu, in eine Gasse rein, wo ganz viele Kameras sind und Mikrofone von Journalisten und die Leute halten ihre Handykameras und dann tritt man verboten nah an so einen Polizisten dran und sagt irgendeine Meinung, es ist noch nicht mal so wichtig, was, Hauptsache provokativ, und landet damit vielleicht in der Tagesschau oder zumindest teilt irgendein empörter Journalist oder Influencer das auf Twitter und man kriegt ganz viele Klicks für seine Meinung. Das ist ja eine riesige Aufmerksamkeit, ein enormer Kick. Das heißt, ich würde sagen, es geht weniger darum, zu versuchen, sich an so eine Demo hinzustellen und Leute zu überreden, dass das eine falsche Realität ist, in der sie sich da befinden. Es geht viel eher darum zu gucken, wem schenkt man eigentlich seine Aufmerksamkeit. Und da sind auch ganz klar Journalisten gefragt, aber man muss fairerweise auch sagen, dass natürlich auch viele Medienhäuser das Programm auch ausrichten an dem öffentlichen Interesse. Also das, der Grund, warum das in den ganzen Medienportalen so präsent ist zurzeit, liegt ja auch daran, dass es viel geklickt wird von der Öffentlichkeit. Wir alle finden das ja auch faszinierend und unterhaltsam. Wir müssen den Aufmerksamkeitsfokus aber ändern. Wir müssen viel mehr auf die Leute gucken, die in systemrelevanten Berufen gerade das System aufrechterhalten und uns alle schützen. Damit würden wir uns einen viel größeren Gefallen tun.
Das würde auch bedeuten zum Beispiel, das werden viele Hörerinnen und Hörer jetzt da draußen am Radio kennen, dass man zum Beispiel in die sozialen Netzwerke schaut und man dann da feststellt, dass wirklich sehr, sehr nette zum Beispiel Facebook-Freunde, auch sehr intelligente Facebook-Freunde, gerade Verschwörungstheorien teilen und posten. Und was soll ich mit diesen Kandidaten machen? Anschreiben, skippen, ignorieren, akzeptieren? Das würde ja eigentlich bedeuten, dass ich denen Aufmerksamkeit schenke. Oder wie genau kann ich damit umgehen?
Also aus psychologischer Sicht würde ich sagen, ist der beste Weg, diese Parallelrealität zu ignorieren, der möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Die wichtigste Währung in unserer Gesellschaft ist Aufmerksamkeit. Das ist soziale Zuwendung, auch wenn sie kritisch ist. Aufmerksamkeit ist die wichtigste Währung. Das heißt, diesen Verschwörungstheorien keine Aufmerksamkeit widmen im persönlichen Kontext und auch nicht in sozialen Medien. Was man tun kann, um solchen Menschen zu helfen, ist erstens, klarzumachen, dass die Realität, in der wir sind, in der die Mehrheit ist, eine schöne Realität ist und keine verunsichernde Realität ist. Dass er eine große Gemeinschaft ist, die Platz hat für Vielfalt, die mutig ist und die sich den Herausforderungen gewachsen fühlt. Das muss ich signalisieren, damit mache ich es attraktiv, in unserer großen Gemeinschaftsrealität zu sein. Und da muss ich die Hürde einer Rückkehr möglichst klein machen. Das heißt, wenn ich denen sage, komm mal da raus aus deinem Unsinn und schäm dich ein bisschen dafür, dass du so einen Quatsch geglaubt hast, dann darfst du bei uns wieder mitmachen. Dann werden Leute, die sich dahin geflohen haben, eher wenig attraktiv finden. Das heißt, ich muss die Hürde gering halten und sagen, wenn die wieder aufhören, diese Sachen so zu posten, dann nicht vielleicht noch so nachzuhaken und zu sagen, na, glaubst du nicht mehr an diesen Unsinn, und einfach froh zu sein, dass sie wieder da sind. Das halte ich psychologisch im persönlichen Kontakt für den richtigen Weg. In sozialen Medien ist das natürlich anders. Da finde ich es ganz wichtig, dass es eine Aufklärung gibt und dass es auch von denjenigen, die da moderieren, dafür gesorgt wird, dass solche Sachen weniger verbreitet werden oder schneller gelöscht werden, weil es natürlich viele gibt, die verführbar sind. Und ich will mal sagen, wenn man anfängt, den ersten Unsinn zu glauben und dann überführt wird von anderen, dann gibt es eher auch die Chance, dass man in so einen Trotz reingerät, noch mehr davon zu glauben. Deswegen, desto weniger Verschwörungstheorien verbreitet werden können über soziale Medien, desto besser. Mhm. Das ist der eine Punkt. Aber im persönlichen Kontakt würde ich sagen, möglichst wenig Machtkampf und möglichst viel zeigen. Guck mal, bei uns hier drüben ist echt eine schöne Realität, in der es sich lohnt, dabei zu sein. Du musst dich auch nicht schämen, wenn du wieder zu uns zurückkommst.
Jetzt nochmal mit Blick auf die Proteste gerade. Inwiefern bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit nicht gleichzeitig Handlungsfreiheit?
Das ist so ein großes Missverständnis in dieser Corona-Krise, dass Leute sagen, ich habe doch eine andere Meinung dazu, wir sind doch eine Demokratie, deswegen setze ich mir keine Maske auf. Das wäre Anarchie, dann wären wir ja keine Gemeinschaft und so kann Gemeinschaft nicht funktionieren. Das heißt, Gemeinschaft funktioniert nur, wenn die Menschen akzeptieren, dass Entscheidungen getroffen werden, demokratisch, und sich die Menschen auch an die Regeln halten, die wir gemeinsam festlegen. Sobald wir dieses Prinzip aufgeben, funktioniert unsere Gemeinschaft nicht mehr. Es ist natürlich immer möglich, über Regeln zu diskutieren und zu streiten. Das müssen wir natürlich auch. Wir müssen ganz intensiv über Regeln streiten, damit es Vielfalt gibt und wir nicht einfach aus Gewohnheit Dinge weiter tun, die vielleicht Unsinn sind. Es gibt diesen Wissenschaftsphilosophen Paul Feyerabend, der gesagt hat, everything goes. Und der gesagt hat, wir müssen aus Prinzip Theorien, selbst wenn sie funktionieren, immer wieder hinterfragen. Selbst eine wissenschaftliche Theorie, die wunderbar funktioniert und die Realität gut wiedergibt, müssen wir aus Prinzip schon hinterfragen, mit auch unsinnigen Theorien, damit wir immer wieder uns selbst überprüfen, nicht in Gewohnheiten zu verfallen und dem Altgewohnten den Vorzug zu geben. Deswegen finde ich das gar nicht schlecht, dass es auch viele Leute gibt, die das hinterfragen. Es muss nur allen klar sein, dass die Gemeinschaft nicht funktioniert, wenn jeder macht, was er will.
Wir kommen ganz, ganz langsam zum Ende unseres Gespräches. Eine finale Frage. Was glauben Sie, wird die Gesellschaft aus dieser Corona-Krise lernen, wenn überhaupt, also unsere Gesellschaft?
Ich habe große Hoffnung, dass wir uns wieder mehr besinnen auf die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Zum einen, weil wir unseren Konsum gerade sehr einschränken müssen und gucken müssen, was brauchen wir eigentlich wirklich. Weil wir in der Familie viel enger zusammen sind und gucken, was sind eigentlich die Werte, die für uns wichtig sind, was wollen wir jetzt gerade bewahren. Was nur ganz wichtig ist, dass wir uns in der Situation Mitgefühl bewahren für die Menschen, die anders sind. Manche Menschen profitieren sehr von der Krise und die finden das wunderbar, mit der Familie zu Hause zu sein, die Kinder selber zu unterrichten, weniger zu kaufen. Andere Menschen, die haben vielleicht einen Café und sind in ihrer Existenz bedroht oder für die ist es eine große Belastung, zu Hause die Kinder selber zu unterrichten. Und deswegen denke ich, diejenigen, die jetzt sehr davon profitieren, die müssen jetzt so ein bisschen die Augen aufmachen für all die anderen, die gerade nicht so profitieren. Und wenn wir den Schritt schaffen, in einem gemeinsamen Mitgefühl diese Entwicklung weiter zu vollziehen, zu weniger Konsum und zu den Dingen, die uns wichtig sind, Da kann ich mir vorstellen, dass wir auch langfristig eine Entwicklung nehmen in der Gesellschaft, die sich weniger an Konsum orientiert und mehr an den wirklich wichtigen Werten. Und ja, das wäre eine schöne Entwicklung.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Jan Kalbitzer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Bald kommt übrigens auch ein neues Buch von ihm raus, das heißt Krise als Neustart. Infos dazu auch bei uns im Netz auf bremen2.de. Da kann man unser Gespräch auch gerne nochmal nachhören. Herr Kalbitzer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Am Mikrofon verabschiedet sich Britta Lummer.
Bremen 2 – Gesprächszeit.